Ihr Lieben, als gebürtiger Berliner habe ich die Stadt in meinen ersten 10 Lebensjahren intensiv kennengelernt. Ich bin oft an der Berliner Mauer entlang gelaufen. Auf der anderen Seite wohnte die Hälfte meiner Verwandtschaft. Manchmal kamen wir auch an imposanten Gebäuden vorbei, allerdings waren deren Fenster vernagelt und die Türen zugemauert worden. Einige davon waren Botschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben worden waren, wie hier die japanische Botschaft. Ein Botschaftsgebäude ist ja ein interessanter Ort. Obwohl es außerhalb des eigenen Landes liegt, repräsentiert es doch ein Stück Heimat. Man spricht dort die Heimatsprache und man wird beschützt. Wir dürfen uns zu Hause fühlen. Für mich ist das ein schönes Bild für das, was Gott in seinen Gemeinden auf der Erde errichtet hat. Sein Königreich wird sich erst entfalten, wenn Jesus noch einmal sichtbar auf die Erde kommt. Aber bis dahin können wir in seinen Botschaftsgebäuden ein Stück Heimat genießen. Hier ist unser wahres Zuhause. 7 Botschaften Gottes in Kleinasien stellt uns Jesus zu Beginn der Offenbarung vor. Er unterzieht sie einem Check-up, damit wir davon für unsere Botschaft hier in Eibelshausen lernen. Heute geht es dabei um die Botschaft in Sardes. Denn Jesus sagt zu Johannes: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. Sardes war im 6. Jahrhundert vor Christus die Hauptstadt des sagenhaft reichen Lyderkönigs Krösus. Bis heute ranken sich um seinen Reichtum zahlreiche Legenden und mancher möchte vielleicht gern ein Krösus sein. Die Lyder beherrschten in dieser Zeit ein Reich, das die gesamte heutige Westtürkei umfasste. Wohlhabend wurde Sardes vor allem durch das Gold, das der Fluss Paktolus in die Stadt spülte. Die Lyder waren auch das erste Volk der Welt, das Goldmünzen prägen ließ. Das Elektron wurde heiß begehrt und nährte überall die Legende vom unermesslichen Reichtum des Krösus. Außerdem wurden in der Nähe der Stadt Edelsteine gefunden und in der Stadt geschliffen, besonders der rote Achat. Er wurde nach dem Namen der Stadt später Sardion genannt. Schließlich liefen 5 verschiedene Straßen in Sardes zusammen. Die Stadt wurde so zu einem Magneten für Händler aus der ganzen Welt. Bei einem Gang durch die ehemalige Geschäftsstraße kann man sich von der Anordnung und Größe der einzelnen Läden noch heute überzeugen. Auch das aufwendig restaurierte Gymnasium mit seinem großen, von Säulen gesäumten Hof zeugt von der Schönheit dieser Stadt. Sardes war wirklich die Stadt der Schönen und Reichen, das Monaco der Antike. Allerdings hatte dieser Reichtum auch seinen Preis. Die Bewohner der Stadt wagen wegen ihres verweichlichten und zügellosen Lebensstils, ihrer Vergnügungssucht und ihrer Vorliebe für Luxus selbst bei den Heiden berüchtigt. Obwohl Sardes sehr gut zu verteidigen war, schafften es ihre verwöhnten Soldaten nicht, die Stadt zu halten. Erst gelangte Sardes in den Besitz der Perser, wurde dann von Alexander dem Großen erobert und fiel schließlich an die Römer. Als 17 nach Christus ein schweres Erdbeben die Stadt heimsuchte, war es endgültig mit der Blütezeit vorbei. Trotz immenser Aufbauhilfen kam nur schwer wieder Leben in die Stadt. Heute ist Sardes nur noch ein Trümmerfeld. Interessant ist, dass Gottes Gemeinde in Sardes einen ganz ähnlichen Verlauf nimmt wie die Stadt selbst. Jesus sagt: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Die Gemeinde hat sich in Sardes einen Namen gemacht. Ihr Ruf ist tadellos, sie wirkt total lebendig. Es ist immer was los. Wahrscheinlich hätten wir uns in dieser Gemeinde wohlgefühlt. Es fällt ja gar nichts Negatives auf. Sardes ist eine Gemeinde wie fast überall, mit Abendmahl und Gottesdienst, mit Kinder- und Jugendarbeit, Gebetsstunden und Hauskreisen, lebendig und quirlig, alles scheint völlig normal. Aber in Wahrheit ist die Gemeinde schon längst geistlich tot. Es wird über die Nachfolge gesprochen, aber nicht mehr nachgefolgt. Es wird über den Glauben referiert, aber nicht mehr geglaubt. Einige Gemeindeglieder haben sich mit den Jahren von Jesus entfremdet. Sie leben nicht mehr in und mit ihm. Sie kommen nur noch aus Tradition, weil man das eben so macht. Sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wozu Jesus sie berufen hat. Dadurch funktioniert nun der ganze Gemeindekörper nicht mehr so richtig.
Die Füße werden schon lange nicht mehr genug durchblutet. Teile der Gemeinde scheinen wie abgestorben. Jesus hatte seine Jünger mal davor gewarnt. Er sagte in Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Gemeinden können sterben. Wie die Botschaften in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg können sie ihre Bedeutung verlieren. Oft geschieht das in einem schleichenden Prozess, den kaum einer mitbekommt. Ich will uns das mal an einem Schaubild verdeutlichen. Jede Gemeinde startet mit einer wunderbaren Vision. Bei uns hatten sie ein paar junge Männer, die sich auf der Backesbrücke trafen. Sie träumten von einer Gemeinde, die nur aus wiedergeborenen Christen bestand. So gründeten sie eine neue Gemeinschaft und bald trafen sich in ihr mehr als 100 Menschen mit der gleichen Vision. Gottesdienste wurden gefeiert, die Gebetsstunde quoll vor Betern über, ein großer Chor übte Woche für Woche, die Kinder wurden in der Sonntagsschule unterrichtet, immer mehr Programmpunkte kamen dazu. Schließlich brauchte die Gemeinde noch eine gewisse Struktur. Ein Gemeindehaus wurde gebaut, ein Prediger wurde berufen, eine Gemeindeleitung wurde eingesetzt, Mitarbeitersitzungen wurden regelmäßig abgehalten. Inzwischen war die Gemeinde so circa 30 Jahre alt. Eine neue Generation wuchs heran. Eine Generation, die von der Anfangsvision gar nichts mehr wusste. Bestimmte Abläufe hatten sich eingespielt, ohne dass ihre Bedeutung weiterhin klar war. Das Feuer der ersten Jahre war irgendwie weg. Das merkten natürlich auch die Gäste. Es kamen immer weniger von ihnen. Hier und da gab es Streit, einige zogen weg, andere starben oder fielen im Krieg. Plötzlich stand die Sonntagsschule ohne Lehrer da. Auch andere Programmangebote mussten aufgegeben werden. Es waren einfach keine Mitarbeiter mehr vorhanden. Zuletzt blieb nur noch die Struktur übrig. Ein schönes Gemeindehaus stand noch da, aber es war kein Pastor mehr da, kein Ältester, kein Mitarbeiter, überhaupt niemand mehr. Die Gemeinde war gestorben. Glücklicherweise hat unsere Gemeinde hier vorher die Kurve bekommen. Aber an anderen Orten ist der Verlauf genau so gewesen, wie ich ihn jetzt beschrieben habe. Darum ist es wichtig, sich immer mal wieder von Jesus wachrütteln zu lassen. Wir müssen prüfen, wo wir in dieser Grafik stehen und dann umkehren und die richtigen Schritte zurücktun. Darum stellt sich Jesus auch in Sardes vor als der. Diese Botschaft kommt von dem, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Der Prophet Jesaja hat einst verheißen, dass der Messias siebenfach mit dem Geist Gottes erfüllt sein wird. Er sagte, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In dieser Vollmacht spricht Jesus also zu seiner sterbenden Gemeinde. Ihr fehlt es an Weisheit und Stärke, aber Jesus bietet genug davon an. Er gibt seine Gemeinde nie auf. Für Jesus leuchtet sie immer noch wie ein Stern in der Dunkelheit und er hält sie ganz fest in seiner Hand. Er zieht seine Gemeinde nah zu sich hin und haucht ihr neues Leben ein. Gott hat das schon einmal getan. Als sein Volk Israel in Babylon verloren war, schickte er seinen Propheten Ezekiel, um seinen Leuten neues Leben einzuhauchen. Hören wir noch mal hinein in diese Zeit. Da sagte der Herr zu Ezekiel, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist und sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Genau um dieses Wunder, das wir hier bei Hesekiel hören, geht es in der Gemeinde in Sardes. Sie brauchen nicht weniger als eine Totenauferweckung. Darum hämmert Jesus mit 5 Aufforderungen an die Tür der Gemeinde. Er weckt sie aus ihrem Schlaf auf und sein erster Ruf lautet, werde endlich wach. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Schlaf ist ja eigentlich was Schönes. Wir können entspannen, unser Körper erholt sich. Allerdings kann Schlaf auch tödlich sein. Beim Autofahren solltest du den Schlaf vermeiden. Und im Winter gibt es immer wieder Leute, die erfrieren im Schlaf. Sardes galt lange Zeit als uneinnehmbar. Der Zugang zur Stadt war nur über einen steil ansteigenden und felsigen Abhang möglich. Ideal für die Verteidigung, weil jeder Feind immer gut sichtbar war und ein leichtes Ziel. Diese geografische Lage bedeutete Sicherheit. Sicherheit, die gelassen machte, aber auch schläfrig. So brauchte man nur wenige Wachen, um den Feind im Auge zu behalten. Eines Tages beobachtete ein persischer Soldat an einer abgelegenen Stelle des Steilhangs Folgendes. Einem sardischen Wachsoldaten fiel der Helm vom Kopf, weil er eingenickt war. Der Helm kullerte den Abhang herunter. Kein Problem, dachte sich der Soldat, es gibt ja schließlich einen geheimen Steig am Abhang. Den kletterte er schnell runter und schnappte sich seinen Helm. Null Komma nix war er wieder oben in der Stadt. Doch die Perser kannten jetzt den Schlüssel, um heimlich in die Stadt zu kommen. Ein paar Nächte später kletterten sie den Abhang auf diesem versteckten Steig hinauf und drangen in die Stadt ein. Die viel zu wenigen und auch noch schläfrigen Wachen waren schnell überwältigt. Der Rest war für die Perser ein Kinderspiel. Die Wachen von Sardes wurden zum Gespött der Leute. Jesus spottet nicht über seine schläfrige Gemeinde. Er leidet darunter. Er will nicht, dass sie das große Fest verpasst, das gefeiert wird, wenn er wiederkommt. Jesus möchte, dass du bereit bist, wenn er kommt. Er hofft, dass du ihn erwartest. Die Bibel sagt, dass Jesus dein lang ersehnter Bräutigam sein möchte und nicht ein Dieb, der dich beim Schlafen erwischt. Vielleicht hast du dieses Ziel mit der Ewigkeit, mit den Jahren aus den Augen verloren. Der Himmel scheint noch so weit weg zu sein. Aber was ist, wenn Jesus wirklich heute Nacht käme? Wärst du bereit, ihm zu begegnen? Dann wach lieber auf. Wenn Jesus kommt, wird er dir nämlich ein paar Fragen stellen. Und sie werden vielleicht anders ausfallen, als du erwartest. Jesus wird dich nicht fragen, ob du immer lieb warst. Er wird dich fragen, ob du ihn liebst. Jesus wird auch nicht überprüfen, wie oft du den Gottesdienst besucht hast. Er wird dich fragen, ob du Gott gedient hast. Jesus wird auch nicht die Stunden zählen, die du mit Bibellesen verbracht hast. Er wird dich fragen, ob du auf ihn gehört hast. Merkst du, wie Jesus behutsam dich aus dem Schlaf aufweckt? Der Alltagstrotz soll dich nicht mehr mitschleifen. Du hast einen lebendigen Gott, der dich ruft. Er hat dir Aufträge erteilt, die erledigt werden sollen. Er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Hier geht es um Gottes Vision für unser Leben. Sie besteht aus Evangelisation, aus Gemeinschaft und aus Jüngerschaft. Drei Säulen, die unerlässlich sind für unser Gemeindeleben. Wir leben davon, dass wir unseren Glauben verkündigen und an andere weitergeben. Wir leben davon, dass wir unseren Glauben im Alltag mit unseren Geschwistern teilen. Und wir leben davon, dass wir im Glauben wachsen, indem wir mitarbeiten und unseren Glauben ausprobieren. Und wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass wir sterben, wenn uns die Vision verloren geht, dann geht es genau darum, diese drei Dinge wieder zu beherzigen. Jesus will, dass wir wieder darauf achten, wie wir andere mit dem Evangelium erreichen können. Er will, dass unsere Gemeinschaft liebevoller und intensiver wird, so wie er mit dem Vater und dem Geist verbunden lebt. Und Jesus will, dass wir unserem Glaubensalter entsprechend leben. Er weiß, dass wir nicht alles gleich verstehen und umsetzen können, was in der Bibel steht, aber er will sehen, dass wir darin Fortschritte machen. Darum wach auf und stärke, was noch übrig ist. Jesus sagt, werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Ich hätte gedacht, dass es jetzt erstmal um mich geht, nach dem, was ich gehört habe. Ich will mit Jesus ja gerne mein Leben in Ordnung bringen. Ich mache einen Glaubensgrundkurs, vielleicht eine Therapie, Und wenn dann alles bei mir stimmt, dann kann Gott mich in der Gemeinde gebrauchen. Viele, die zum Glauben kommen, denken so. Sie setzen alles daran, dass ihr Leben als Christ perfekt läuft. Und wenn sie eines Tages vollständig geheilt sein sollten, dann werden sie sich von Gott gebrauchen lassen. Aber das wird nie passieren, weil wir hier auf der Erde nie perfekt werden. Darum legt Jesus unseren Fokus gleich auf die anderen, die unsere Hilfe jetzt brauchen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, dass sie nicht so richtig in unsere Gemeinde hineinkommen. Niemand spricht sie an, keiner lädt sie ein. Wenn ich dann zurückfrage, ob sie denn selbst auch schon mal jemanden angesprochen haben, verneinen sie das. Schade, denn das wäre die einfachere Möglichkeit, die Jesus uns hier vorschlägt. Warte doch nicht, bis andere sich um dich kümmern. Fang an und kümmere du dich um andere, dann bist du ganz schnell in der Gemeinde drin. Denn wenn du ein Zuhause für andere schaffst, bist du selbst zu Hause. Ich weiß, sowas hören wir nicht so gerne. Eine Gemeinde soll sich um neue Leute kümmern. Und es ist auch nicht gut, wenn das versäumt wird. Aber statt auf unser Recht zu pochen, sagt Jesus, können wir es doch anderen schenken. Probier das doch mal aus. Stärke jemanden, der schwach geworden ist. Ermutige jemanden, der mutlos geworden ist. Setz dich neben jemanden hin, der übrig geblieben ist. Und du wirst sehen, wie Jesus dich segnet. Und wenn du dann aufgewacht bist, dann darfst du andere wecken. Und du darfst ihnen erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Du darfst sie daran erinnern, wie viel Gutes Jesus uns schenkt. Darum drittens, erinnere dich. Denkt an die gute Nachricht, die ihr gehört habt. Erinnert euch, wie eifrig ihr sie aufgenommen habt. Haltet an ihr fest und ändert eure jetzige Einstellung. Erinnern, festhalten und umkehren, das sind alles Begriffe, die an den Anfang unseres Glaubens erinnern. Die Gemeindeglieder in Sardis sollen sich erinnern, wie schön es war, als sie zum Glauben kamen. Und uns tut das auch gut. Weißt du noch, wie begeistert du warst, als Jesus das erste Wunder in deinem Leben tat? Spürst du es noch, wie befreit du warst, als Jesus dir all deine Schuld vergeben hat? Erinnerst du dich noch, wie glücklich du mal warst, als du anderen von deiner Bekehrung erzählt hast? Dann halt es fest und probier es am besten gleich nochmal aus. Manchmal singen wir das Lied, vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott, er hat dir viel Gutes getan. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Ich glaube, wenn du das tatsächlich umsetzt, hat der geistliche Tod bei dir keine Chance. Da wird alles schleichende Gift neutralisiert, wenn du dankbar bist. Da werden neue Kräfte frei. Darum sei dankbar für deine Gemeinde, in der du so viele schöne Dinge mit Jesus erlebt hast. Mach dir bewusst, wo du heute wohl stehen würdest, wenn Jesus dich nicht hierher gerufen hätte. Und geh das Wagnis mit Jesus neu ein. Ein Wanderer war im Dschungel unterwegs, ohne Kompass und ohne Landkarte. Es war total verrückt, aber er fand tatsächlich den Weg wieder heraus. Als er gefragt wurde, wie er denn das geschafft habe, sagte er, mit einem Auge habe ich immer auf die Sonne geschaut, um die Himmelsrichtung zu behalten. Und mit dem anderen Auge habe ich immer direkt vor mich geschaut, um zu sehen, welcher Weg denn jetzt für mich der richtige gerade ist. Natürlich ist es eine Bildersprache. Du sollst jetzt nicht nächste Woche schielend durch die Gegend laufen. Aber Jesus möchte, dass du eben nicht nur das große Ziel im Auge behältst, du musst dich auch um das kümmern, was er vor deine Füße gelegt hat. Oft sind das Dinge, die Jesus genau da haben wollte. Die Losung ermutigt dich zu einem Glaubensschritt. Ein Telefonat führt dich dazu, für jemanden zu beten. Ein Geistesblitz bringt dich dazu, jemanden zu besuchen. Hör also bitte auf, dauernd auf irgendwelche Luftschlösser zu warten. Mach das, was Jesus dir heute aufträgt. Denn Gott handelt in diesem Augenblick um dich herum. Er ist da. Er handelt sogar durch dich hindurch, aber am liebsten handelt er mit dir zusammen. Sardis zeigt dir in erschreckender Deutlichkeit, was aus dir wird, wenn du nicht mehr Licht und Salz für diese Welt bist. Du wirst dunkel, du wirst geschmacklos und du stirbst. Als der Kirchenvater Ignatius keine 40 Jahre später die Gemeinden in Kleinasien aufzählt, da ist Sardes nicht mehr dabei. Sie sind untergegangen. Darum viertens, kehr um. Ich habe euch geprüft und gefunden, dass euer Tun vor den Augen meines Gottes nicht bestehen kann. Darum ändert eure jetzige Einstellung. Doch einige bei euch in Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie sind es wert, weiße Kleider zu tragen und immer bei mir zu sein. Außen hui und innen pfui. Kennst du dieses Sprichwort? Dahinter steckt leider ein weit verbreitetes Phänomen. Die meisten Menschen stellen nach außen viel mehr dar, als sie nach innen darstellen. Fast jeder verhüllt seine Schwächen. Die eine geht mit leichten Beschwerden zum Arzt und erfährt, dass sie schwer krank ist. Aber sie will das nicht wahrhaben und lehnt jede Hilfe ab. Ein anderer steht seinen Mann in Familie und Beruf, aber wenn er mal Zeit alleine verbringt, muss er sich immer nackte Frauen im Internet ansehen. Er kommt davon nicht los. Wenn sowas herauskäme, wäre der Aufschrei groß. Dabei ist es vor Gott längst kein Geheimnis mehr. Er sieht alles. Und er hat festgestellt, dass niemand den Test besteht. Paulus stellt fest, alle Menschen sind schuldig und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt keine Superchristen, bei denen immer alles in Ordnung ist. Wir haben alle unsere Schwächen. Und darum stehen wir auch in der Gemeinde in der Gefahr, unser neues Leben an den Teufel oder den Tod zu verlieren. Wir versagen aneinander. Wir führen vielleicht sogar Schlammschlachten miteinander. Wir werden schmutzig, wir fühlen uns dreckig. Doch was machen wir dann? Tun wir so, als wäre nichts passiert? Dann bleibt es bei Römer 3, Vers 23. Ziehen wir uns beleidigt zurück? Dann bleibt es bei dem Urteilsspruch schuldig. Oder kehren wir zu Jesus um und hören, wie der Vers im Römerbrief weitergeht. Doch wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jesus schenkt uns ein weißes Kleid, wenn wir es wagen, mit unserem Schmutz zu ihm zu kommen. Und es bleibt auch nur weiß, wenn wir immer wieder zu ihm kommen und jeden neuen Fleck von ihm ausbügeln lassen. Darum komm zu Jesus und bring ihm deinen Groll. Lass nicht länger zu, dass er dein Leben erstickt. Die Bitterkeit frisst dich auf und am Ende stirbst nicht nur du. Das Gift wird weiter um sich greifen. Komm zu Jesus und bring ihm all deinen Frust. Lass nicht länger zu, dass er dich dauernd niederdrückt. Am Ende verlierst nicht nur du dein weißes Kleid. Das Gift wird weiter um sich greifen. Und komm zu Jesus und bring ihm deine Rechthaberei. Es ist tödlich, wenn du anderen ihren Glauben absprichst. Wenn du abfällig über andere denkst und redest, versprühst du Gift. Und am Ende wird der Tod siegen. Sicherlich kannst du nicht mit allen in der Gemeinde gute und spannungsfreie Beziehungen führen. Dazu sind wir alle viel zu unterschiedlich. Aber du kannst prüfen, ob sich da bei dir etwas eingenistet hat, das die Gemeinschaft zerstört. Warum werden wohl die Christen in Sardes nicht verfolgt wie ihre Geschwister in Smyrna und Ephesus? Weil sich die Christen in Sardes selbst um ihr Seelenheil gebracht haben. Warum treten in Sardes keine Irrlehrer auf wie in Pergamon und in Thyatira? Weil der Satan in Sardes niemanden mehr verführen musste. Die Gemeinde war schon tot. Darum kehrt zu Jesus zurück, solange es noch geht. Denk daran, dass sein Check-up nur ein Zwischenbericht ist. Auch wenn seine Diagnose heute schmerzhaft ausfällt, gibt es dennoch Hoffnung. Wenn du aber weiter so tust, als wäre alles in Ordnung, wirst du nie erfahren, welche Kraft Gott bei dir entfalten möchte. Nur er kann das Zerbrochene heilen. Er kann jede Sünde vergeben. Er ist sogar in den Schwachen mächtig am Wirken. Er kann aus Krisen etwas Gutes machen. Er macht Tote lebendig. Und er baut mit Versagern wie dir und mir sein Reich, wenn wir unsere Schuld eingestehen und uns der Wahrheit stellen. Darum lass dich nicht mehr davon einlullen, als könne Gott dich erst gebrauchen, wenn du gut genug für ihn bist. Das ist nicht wahr. Jesus sagt, wer überwindet, der wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Überwinden ist weit mehr als siegen. Wenn du deine Feinde schlägst, bist du der Sieger. Aber wenn es dir gelingt, sie zu Freunden zu machen, hast du die Feindschaft überwunden. Wozu Jesus dich heute aufruft, ist daher auch weit mehr als gegen deine Trägheit anzukämpfen. Du wirst dabei sicher ein paar Erfolge feiern, aber am Ende wirst du es gegen die Sünde und den Tod niemals alleine schaffen. Du brauchst Jesus und seinen Geist, um wieder ins Leben zurückzukehren. Darum lass dich neu von ihm begeistern und bekenn deine Schuld und dein Versagen vor ihm. Sonst betreibst du immer nur ein bisschen Makulatur. Schau dir dazu ruhig nochmal Hesekiel genau an. Hesekiel auf seinem Totenfeld. Er hat auch lange versucht, die Knochen neu aufzustellen und sie selbst zu bewegen. Aber das war doch kein Leben. Erst als Gott seinen Lebensgeist neu austeilte, kam wirklich Bewegung in die tote Gemeinde. Etwas ganz Neues begann. Und mit diesem Neuen ist selbst diese furchtbare Diagnose, die Jesus über seine Gemeinde ausspricht, gut zu ertragen. Denn wir dürfen wissen, dass jeder, der überwindet, das Gericht nicht mehr zu fürchten braucht. Verurteilten wurde im Orient die Kleidung abgenommen, um sie zu entehren. Bei Jesus bekommen wir hingegen ein weißes Kleid, wenn wir sein Urteil über uns annehmen und uns verändern lassen. Selbst wenn du deinen Glauben fast verloren hast, gibt es immer noch Hoffnung für dich. Denn so schnell streicht Jesus niemanden aus seinem Buch des Lebens. Dieses Buch enthält die Namen derer, die einmal in das neue Jerusalem im Himmel einziehen werden. Im Alten Testament gab es ein ähnliches Buch. Jesaja spricht davon. Alle, die noch in Jerusalem übrig geblieben sind, wird man dann ein heiliges Volk nennen. Gott selbst hat ihre Namen in einem Buch aufgeschrieben und sie zum Leben bestimmt. Alles hängt also davon ab, ob du dich nun dem Urteil beugst, das Jesus über deinen momentanen geistlichen Zustand gesprochen hat. Wenn du dich wirklich ändern willst, wird Jesus dir zur Seite stehen. Er schämt sich nicht, sich dann voll und ganz zu dir zu bekennen. Du bist es ihm wert. Stell dir nur mal vor, wie schön das sein wird, wenn Jesus deinen Namen aus seinem Familienbuch vorlesen wird. Darum schließt Jesus seinen Brief an Sardis mit den Worten: Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Sardis wurde schließlich von den Persern besiegt, weil die Wachen eingeschlafen waren. Jesus hofft, dass dir das in deinem Glaubensleben nicht passiert. Er sagt: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wenn Jesus kommt, will er dich nicht überraschen. Er setzt darauf, dass du ihn erwartest und dich freust. Darum hör auf, im Gottesdienst die Snooze-Taste zu drücken. Steh auf und leb mit Jesus. Amen.